Für zwei Drittel der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger steht bei der Geldanlage ein Thema im Vordergrund: die Sicherheit. Noch immer sieht eine Mehrheit der Deutschen Aktien für die Altersvorsorge kritisch. Das liegt wohl vor allem an der Dotcom-Blase Anfang der 2000er Jahre. Damals rissen sich die Menschen wie verrückt um Aktien. Neue Internettechnologien sorgten für Euphorie und die Kurse kannten nur eine Richtung, nach oben. Als dann erste Pleiten und Betrugsfälle kamen, ging es aber genauso schnell wieder abwärts. Die Dotcom-Blase platzte und vor allem unerfahrene Kleinanleger haben Geld verloren. Ein paar Jahre später kam dann auch noch die Finanzkrise.
Wen es da zweimal erwischt hat, der hat halt eventuell einfach dann auf Deutsch gesagt die Schnauze voll und möchte lieber sichere Geldanlagen machen.
Sagt Karin Bauer vom Verbrauchermagazin Finanztest. Viele von euch machen sich vor dem Einstieg bestimmt auch Sorgen, wie sicher ETFs überhaupt sind. Denn es gibt auch immer wieder Kritik an den passiven Fonds. Zum Beispiel daran, dass sie einen Crash verstärken können. Spoiler Alert! Meistens kommen solche Punkte von Banken, weil die daran nichts verdienen. Dazu aber später mehr. In dieser Folge wollen wir gemeinsam mit Experten und Verbraucherschützern klären, ob die Kritikpunkte gerechtfertigt sind, wie es bei der Altersvorsorge mit ETFs wirklich um die Risiken steht und welche Fehler ihr unbedingt vermeiden solltet. Das alles in dieser Folge von Gold und Asche, Projekt ETF. Schritt für Schritt das Wichtigste auf dem Weg zum eigenen Depot. Wir sind Antonia Mannweiler und Andreas Braun aus der ARD-Finanzredaktion. Zusammen mit unserem Kollegen Till Büker haben wir über alle Aspekte der ETF-Geldanlage mit verschiedenen Experten gesprochen und bringen euch das unabhängig, verständlich und kurz auf den Punkt. Alle Folgen findet ihr zusammen mit vielen anderen spannenden Podcasts in der ARD-Audiothek.
Bevor wir zur Kritik an ETFs kommen, wollen wir erst einmal über ein generelles Risiko bei der Geldanlage am Finanzmarkt sprechen. Denn wie bei jedem Finanzprodukt haben auch die allermeisten ETFs Kursschwankungen und Verlustphasen. Wenn die Aktien von Unternehmen im Wert sinken, sinkt entsprechend auch der Index und damit euer ETF.
Immer, wenn man ein Risiko bewertet, kommt es erst einmal darauf an, was man überhaupt miteinander vergleicht. Natürlich ist ein Bankkonto sicherer als ein Sparplan in einen Aktien-ETF. Dafür kommt dabei auch nicht viel rum. Im Gegenteil, liegt euer Geld einfach auf dem Girokonto herum, verliert es wegen der Inflation sogar jährlich an Wert. Hendrik Burs, Experte im Bereich Geldanlage bei Finanztipp, nennt beim Thema ETFs zwei große Risikotypen.
Das eine ist das Unternehmensrisiko. Das bedeutet, das Unternehmen, das ich mir ausgesucht habe, in das ich investiere, entwickelt sich nicht so vorteilhaft, wie ich es vielleicht gehofft habe. Das führt dann dazu, dass der Aktienkurs dieses Unternehmens sinkt und dass ich dann, wenn ich in dem Moment verkaufen muss, eben einen Verlust realisiere. Das ist eben das Unternehmensrisiko, das ich dadurch ausgleichen kann, indem ich mich eben nicht nur auf ein Unternehmen oder auf wenige Unternehmen konzentriere, sondern auf möglichst viele. Und das ist eben das Geheimnis, könnte man sagen, bei einer guten ETF-Auswahl, dass ich zu einem ETF greife, in dem möglichst viele unterschiedliche Unternehmen drin sind, sodass ich das Unternehmensrisiko möglichst klein werden lasse. Auf der anderen Seite gibt es dann aber auch noch das Marktrisiko. Das bekomme ich leider nicht wegdiversifiziert, ist ja der Fachbegriff.
Das Marktrisiko entsteht dadurch, dass der gesamte Aktienmarkt einfach grundsätzlich seine Schwankungen hat. Verkaufen viele Anleger Aktien, weil eine zu große Zahl von Unternehmen in Schwierigkeiten steckt, dann können innerhalb von wenigen Tagen die Märkte einbrechen. So war das zum Beispiel vor ein paar Jahren zu Beginn der Corona-Pandemie. Auch mit einer breiten Streuung müsst ihr dann mit großen Verlusten rechnen. Da kann dann mal 50% des Geldes auf einmal futsch sein. Zumindest vorübergehend. Aber es gibt Möglichkeiten, das Risiko zu reduzieren.
Dagegen ist ein Gegenmittel, dass ich einen möglichst langen Zeithorizont habe. Also ich muss dann in der Lage sein, solche Schwankungen auszusitzen und eben nicht gezwungen zu sein, jetzt auf Verkaufen zu klicken und dann den Verlust auch Wirklichkeit werden zu lassen. Die Erfahrung zeigt, dass sich die Schwankungen am Aktienmarkt nach vielen Jahren wieder ausgleichen. Da ist so eine ganz grobe Faustregel für einen weltweiten Aktienkorb 15 Jahre. Nach 15 Jahren haben wir in den ganzen Jahrzehnten, über die wir gute Statistiken aus der letzten Zeit haben, sich solche Kursverluste immer wieder ausgeglichen.
Eine Lösung, wie ihr das Risiko bei der Geldanlage mit ETFs eindämmen könnt, ist also ein langer Anlagehorizont. Denn die langfristige Performance ist am Ende entscheidend. Wenn man sich da mal den MSCI World anschaut, gab es keinen Zeitpunkt, an dem man nach 17 Jahren weniger hatte als 17 Jahre zuvor. Christoph Hommel von der Verbraucherzentrale NRW hat da für alle von euch, die bei Verlusten jetzt nicht gerade gelassen reagieren, einen einfachen Tipp parat.
Ich sage immer, am liebsten druckt euch den Chart aus vom MSCI World, hängt euch den neben's Bett und wenn ihr nachts mal schweißgebadet aufwacht, weil die Aktien entsprechend im Minus sind, dann guckt kurz auf den Chart und seht, ah okay, es ist immer wieder hochgegangen und so wird es bei mir dann hoffentlich auch bald sein. Dann kann man das ein bisschen beruhigter betrachten. Wichtig ist einfach zu wissen, gerade in Zeiten, wo es mal runter geht, sollte dann das Mindset eher sein, nicht oh Gott, mein Geld wird weniger, sondern ah cool, ich kaufe gerade richtig günstig ein.
Eine Art der psychologischen Absicherung könnte ein Sparplan sein. Damit fällt es leichter, auch in schlechten Zeiten ruhig zu bleiben und weiterhin in den Aktienmarkt zu investieren. Denn einmal eingestellt, läuft er automatisch als Autopilot und es wird jeden Monat ein bestimmter Betrag nachgekauft, ohne dass ihr darüber nachdenken müsst, ob das gerade eine gute Gelegenheit ist.
Ich kann dann nämlich auch mir die schlechten Nachrichten in Anführungszeichen so ein bisschen schön interpretieren, indem ich dann sage, naja, die Kurse sind jetzt abgerutscht, aber das führt ja dazu, dass ich mit meinem Sparbetrag dann einfach ein bisschen mehr einkaufen kann, ein paar mehr Anteile am ETF, damit auch mehr Anteile indirekt an den enthaltenen Aktien. Und das ist einfach der große Vorteil, dass ich nicht hadere, zaudere und eventuell weitere Investments verschiebe. Was dann unterm Strich natürlich auch bedeutet, dass ich mit einem Sparplan unter Umständen besser dastehe als jemand, der zögerlich ist mit seinen Einzelanlagen.
Meint Hendrik Burs von Finanztipp. Abgesehen davon ist eine Einzelanlage trotzdem oft besser, weil ihr einfach über längere Zeit mit einer größeren Summe im Markt investiert seid. Bei einem Sparplan schiebt ihr jeden Monat etwas mehr rein. Aber jede kleine Scheibe des Investments ist ja etwas weniger lange im Markt drin, als wenn ich das ganze Geld jetzt sofort reingeschoben hätte. Was für euch funktioniert, ist natürlich eine sehr individuelle Frage. Ein altes Grundprinzip lautet aber trotzdem, der beste Zeitpunkt zu investieren ist dann, wenn man das Geld hat. Über das Thema Anlagestrategien sprechen wir übrigens noch in Folge 6 ausführlicher.
Wovor viele von euch womöglich Angst haben, ist, dass der Aktienmarkt crasht, wenn ihr euer Rentenalter erreicht habt und eigentlich eure ETFs verkaufen wollt. Wie sich eine Aktienanlage genau entwickelt, ist leider nicht vorhersehbar. Es gibt keine Garantie darauf, dass zum Zeitpunkt X dann die Summe Y herauskommt. Darin liegt natürlich der Reiz, aber auch das Risiko. Wenn ihr wirklich zu einem konkreten Termin eine bestimmte Summe benötigt, solltet ihr an der Börse vorsichtig sein. Wenn es euch aber um eine zusätzliche private Rente geht, könnt ihr auch noch mit Mitte 60 ein Depot eröffnen.
Auch dann habt ihr ja noch eine Menge Zeit, um eine gute Rendite zu erzielen. Und außerdem habt ihr ja vielleicht auch Kinder oder Enkelkinder, denen ihr euer Aktiendepot dann im Zweifel übergeben könnt. Da braucht ihr vielleicht dann einfach eine andere Strategie als mit Mitte 20. Ausführlicher gehen wir da auch nochmal in Folge 6 drauf ein.
Okay, dann kommen wir mal zur nächsten Risikoart, dem Klumpenrisiko. Aufhängen kann man das ganz gut an der Kritik, die es immer wieder am Weltindex MSCI World gibt. Häufig wird gesagt, dass er nicht so gut diversifiziert, also breit gestreut sei, weil mittlerweile mehr als 70% der Aktien von US-Unternehmen sind. Allein die 10 größten Einzelpositionen kommen aus den USA. Dazu gibt es einen Fokus auf Hightech-Konzerne. Aber der MSCI World ist nun mal nach der Marktkapitalisierung gewichtet. Das heißt, die größten Firmen haben auch das größte Gewicht. Und das sind nun überwiegend Konzerne aus der US-Technologiebranche.
Das muss aber eben nicht so bleiben. Wir hatten zum Beispiel in den 1980er Jahren einen sehr großen Anteil von Japan, von japanischen Aktien. Es kann durchaus sein, über ein langes Anlegerleben, dass selbst ein Land wie China sich politisch und wirtschaftlich weiter öffnet, dass das dann vielleicht eines Tages mal in ein paar Jahrzehnten dann sogar tonangebend wird und aufgenommen wird in den MSCI World. Das wissen wir heute alles noch nicht. Aber was wir garantiert wissen, ist, dass ein MSCI World aufgrund dieser recht offenen Logik und Konstruktionsweise diese Trends mitmachen wird. Und deswegen halte ich es auch für eine gute Idee, als Anleger dann dort investiert zu sein. Denn man verpasst quasi keine wichtigen Trends. Auch wenn das jetzt heute Technologie ist und morgen und übermorgen vielleicht eine andere Branche.
Vielleicht noch kurz zur Erklärung. Wenn die Aktien der amerikanischen Unternehmen im MSCI World im Verhältnis zu den anderen an Wert verlieren, dann bedeutet das, dass die Anleger automatisch weniger in die USA investieren. Wenn sich nun gleichzeitig ein anderes Land wie Deutschland überproportional gut entwickelt und die deutschen Aktien stark steigen, dann würde sich das auch im MSCI World entsprechend verschieben und anpassen.
Und es gibt noch weitere Argumente, warum breite Weltindizes dieses Klumpenrisiko ganz gut senken. Die Performance der letzten 20 Jahre zeigt nämlich, dass diese Kopflastigkeit der USA den Kurssteigerungen nicht geschadet hat. Es liegt auch daran, dass die angesprochenen US-Konzerne an der Spitze des MSCI World, also Nvidia, Microsoft, Apple oder Amazon, allesamt international aufgestellt sind. Die erwirtschaften ihre Umsätze überall auf der Welt und eben nicht nur in den USA. Dazu kommt, dass viele Alternativen sogar ein größeres Klumpenrisiko haben. Zum Beispiel auch viele aktiv gemanagte Fonds, wie Christoph Hommel aus seinen Beratungsgesprächen berichtet.
Ich habe mal gelesen, dass 80% der Deutschen ausschließlich in deutsche Aktien investieren. Das ist ein Klumpenrisiko. 70% USA und dann vielleicht noch beigemischt Emerging Markets, weil dann sind es ja auch nicht mehr 70%. Das ist vertretbar, das ist in Ordnung und das macht aufgrund dieser Funktionsweise, wie ein ETF funktioniert, nämlich ich nehme immer die Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung, ist das für mich kein Klumpenrisiko. Klumpenrisiko ist, ich habe Siemens, Telekom und BMW in meinem Depot.
Wenn euch der MSCI World oder andere Weltindizes trotz allem zu viel USA oder einzelne Branchen beinhalten, könnt ihr das für euch ganz einfach korrigieren, nämlich indem ihr vielleicht noch mehr Europa beimischt, mit einem ETF auf den Eurostoxx zum Beispiel. Dazu mehr in Folge 6.
Wo das Klumpenrisiko wesentlich relevanter ist, sind übrigens Themen-ETFs. Das sind ETFs auf einen Index, der nur Unternehmen aus einer bestimmten Branche, einer Region oder nur Firmen enthält, die Themen zum Beispiel abdeckt wie Elektromobilität, Solarkraft oder Robotik. Wenn ihr solche Themen-ETFs neben euren Welt-ETFs habt, dann kann es sein, dass ihr bestimmte Konzerne doppelt oder sogar dreifach im Depot habt. Generell solltet ihr solche Themen-ETFs aber, wenn überhaupt, nur als Beimischung in eurem Depot haben. Obwohl sie teils hohe Renditen bringen können, müsst ihr auch immer damit rechnen, dass euer gesamtes Portfolio abstürzt, wenn sich die Branchen dann doch nicht so gut entwickeln und die Unternehmen Probleme bekommen, die ein hohes Gewicht haben.
In der dritten Folge haben wir über das Thema Replikationsmethode gesprochen, also wie ein ETF-Anbieter einen bestimmten Index nachbilden kann. Um mehr darüber zu erfahren, hört auch gerne nochmal rein. Auch beim Risiko spielt das eine Rolle, gerade bei synthetisch konstruierten ETFs. Dabei wird der Börsenindex durch Tauschgeschäfte des ETF-Anbieters mit anderen Finanzinstituten künstlich nachgestellt. Das heißt, Aktien werden mit anderen Aktien getauscht, um exakt die gleiche Wertentwicklung zu erreichen wie der Index. Diese ETFs sind zwar manchmal günstiger, dafür ist aber auch ein zusätzliches Finanzinstitut eingebunden, in der Regel Investmentbanken oder Hedgefonds. Das bedeutet, es gibt ein sogenanntes Kontrahentenrisiko. Zum Beispiel, wenn der Tauschpartner, der die Aktie mit der passenden Performance bereitstellt, plötzlich Zahlungsschwierigkeiten hat. Dann können eventuell die Verluste im Vergleich zum Index nicht aufgefangen werden.
Wie gut, dass es da Regulierung gibt. Denn die ETFs sind durch europäische Vorschriften abgesichert. Zum Beispiel wird die Höhe der Tauschgeschäfte begrenzt. Und auch die Investmentbank muss zusätzliche Sicherheiten vorhalten.
Ich sehe keine Gefahr bei synthetischen ETFs, denn es gibt genügend Sicherheitsvorkehrungen, die den Anlegerinnen und Anlegern auch den Gegenwert garantieren. Es ist ja bei synthetischen ETFs so, dass die Indexentwicklung mithilfe von Verträgen garantiert wird und dass dann ein Ersatzportfolio mit anderen Wertpapieren dazu dient, für den Krisenfall einen handfesten Gegenwert zu haben.
Sagt auch Hendrik Burs von Finanztipp.
Und dann reden wir auch über vertrauenswürdige Vertragspartner. Also das sind internationale Großbanken, die eben diesen Gegenwert sichern. Ich würde mir also bei synthetischen ETFs keine Sorgen machen. Es ist allerdings auch so, dass ich ja auch die Wahl habe. Es gibt genügend Alternativen, eben ETFs, die dann auch tatsächlich die Aktien kaufen, die im Index enthalten sind. Und von daher stellt sich aus meiner Sicht das Problem gar nicht.
Auch andere Experten sehen unter Risikogesichtspunkten kaum einen Unterschied zwischen den verschiedenen Nachbildungsmethoden. Denn auch bei ETFs, die die Aktien 1:1, also physisch kaufen, sind oft noch andere Finanzinstitute beteiligt. Wie wir in Folge 3 gehört haben. ETF-Anbieter und auch Anbieter von aktiv gemanagten Fonds verleihen häufig ihre Aktien, um die Kosten zu senken. Christoph Hommel von der Verbraucherzentrale sieht in dieser Wertpapierleihe kein allzu großes Risiko. Aber es stört ihn trotzdem etwas anderes.
Was ich ein bisschen schade da finde, ist, wir haben seit langer Zeit mal wirklich ein schönes Produkt mit diesen Aktien-ETFs. Und dass jetzt die Banken und Finanzinstitute wieder, dann fangen die wieder an mit Swap-Geschäften, dann ist gar nicht das Info drin. Ja? Eigentlich ein sehr schönes, transparentes, einfaches Produkt wieder verkomplizieren, was den Verbraucher dann auch wieder irritiert und was auch durchaus dieses Produkt wieder ein bisschen, sage ich mal, auch angreifbarer macht.
Eine weitere Risikoart ist das Währungsrisiko. Bevor wir darauf eingehen und welche Bedeutung das für euch spielt, müssen wir den Begriff kurz erklären.
Ein Wechselkurs wird dann relevant, wenn ihr in einen ETF investiert, der in einer anderen Währung als der heimischen notiert ist. Ein Beispiel: Ihr lebt in Deutschland und kauft einen ETF, der in Dollar notiert ist. Angenommen, der Euro steht jetzt bei 1,10 Dollar. Kauft ihr Anteile für 1.000 Euro, bekommt ihr also ETF-Anteile im Wert von 1.100 Dollar. Soweit so gut. Nun gibt es aber das angesprochene Währungsrisiko, also dass der Wert eurer Investition aufgrund von Wechselkursschwankungen sinkt. Mit dem Wechselkurs ändert sich auch der Wert eures ETFs in eurer Heimatwährung, unabhängig davon, wie sich die Aktien im ETF entwickeln. Bleiben wir in unserem Beispiel. Ändert sich der Wechselkurs und der Euro steht statt bei 1,10 Dollar jetzt bei 1,20 Dollar, also der Dollar wird schwächer, dann sind unsere ETF-Anteile in Dollar weniger wert. Verkauft ihr sie und bekommt den Erlös in Euro, erhaltet ihr nur noch etwa 917 Euro, obwohl der eigentliche Wert des ETFs gleich geblieben ist.
Fangen wir mal bei der Fondswährung an. Das ist die Währung, in der der Fonds aufgelegt ist. Das sagt bei großen Aktienindizes erstmal nichts über das Währungsrisiko aus, denn alle im Index enthaltenen Unternehmen haben selbst viele verschiedene Währungsrisiken, weil sie ihre Umsätze in zahlreichen Ländern mit unterschiedlichen Währungen erwirtschaften. Wer sein Geld im Portfolio also möglichst breit über unterschiedliche Währungen verteilt, muss sich um Währungsrisiken langfristig jetzt keine so großen Gedanken machen, weil sich die Währungsschwankungen im Mittel langfristig ausgleichen.
Anders ist das aber bei Anleihen-ETFs. Wenn ihr die als Sicherheitsbaustein im Depot kaufen wollt, dann kann es wirklich sinnvoll sein, das Währungsrisiko abzusichern. Und wenn ihr das machen wollt, gibt es sogar schon spezielle ETFs, die währungsgesichert sind. Der Grund dafür ist übrigens, dass bei Anleihen-ETFs die Ertragschancen deutlich geringer sind. Wenn ihr jetzt 4% Zinsen bekommt, dann macht eine Wechselkursänderung von 10 oder 15% doch schon mal schnell eine Menge aus.
Übrigens kommt bei Anleihen-ETFs noch ein weiteres Risiko dazu, das Zinsänderungsrisiko. Dazu muss man erst einmal verstehen, wie Anleihen funktionieren. Als Anleger bekommt ihr einen Zins für eine festgelegte Laufzeit. Wenn eine Anleihe bei der Ausgabe 100 Euro wert ist und pro Jahr mit 3% verzinst wird, bekommt ihr eine jährliche Rendite von 3 Euro. Diese Berechnung setzt aber voraus, dass alle Anleger die Anleihe bis zur Fälligkeit halten. Das ist aber nicht so, denn wenn die Zinsen steigen, sinkt in der Regel der Kurs, weil die Anleger ihre Anleihen verkaufen, um neue Papiere mit höheren Zinsen zu kaufen. Wenn das viele machen, sinkt der Kurs der Anleihe weiter, was Folgen für euch hat. Denn wenn der Kurs fällt, macht ihr bei einem Verkauf vor Ende der Laufzeit Verluste.
Okay, dann haben wir die generellen Risiken in der Geldanlage doch schon einmal abgehakt. Und kommen jetzt zu den Kritikpunkten, die es ganz konkret an ETFs gibt. Vorher ist es vielleicht gar nicht schlecht zu wissen, woher diese Kritik eigentlich kommt. Das ist nicht ganz unwichtig. Häufig kommt die nämlich aus Kreisen der aktiven Fondsmanager oder Bankberater, sagen unsere Experten. Der Grund: Sie verdienen an ETFs nämlich fast nichts.
Ich kann aus 10 Jahren Beratung bei der Verbraucherzentrale berichten. Ich hatte noch nicht einen Verbraucherin in der Beratung, dem aktiv jetzt von Seiten der Bank ein ETF angeboten worden ist. Ich habe selber in der Bank gearbeitet. Ja, ich habe sozusagen die Seiten von der Bank in die Verbraucherzentrale gewechselt, in den Verbraucherschutz. Ich habe auch niemandem ETF empfohlen zu meiner Bankzeit. Da wäre ich ja wahnsinnig, wenn ich das tun würde. Eine Bank hat nicht die Funktion, die Leute gut zu beraten. Die Bank hat die Funktion, ihren Gewinn zu maximieren. Und den Gewinn maximiere ich nicht, indem ich ETFs verkaufe. Ja, das muss ganz klar sein. Ich habe auch Leute wie, wieso hat der mich denn nicht zu ETFs beraten oder so? Wieso hat denn der Autoverkäufer im VW-Autohaus mir nicht gesagt, dass es bei Mercedes auch Autos gibt, so ungefähr, ja? Also, ich mag das auch manchmal nicht, dieses Rumgehacke auf den Banken. Der hat mir das gar nicht gesagt, der hat mir das auch nicht angeboten. Ja, das ist ein Verkäufer. Das ist ja auch überhaupt gar nicht seine Aufgabe und seine Funktion, sondern da muss man sich als Verbraucher letztendlich selber informieren. Man muss nicht erwarten und man kann auch nicht erwarten, dass man in eine Bank oder zu irgendjemandem geht, der an den Produkten verdient, die er mir verkauft, dass der mir ETFs empfiehlt. Das macht überhaupt gar keinen Sinn.
Natürlich kommt Kritik nicht nur aus Kreisen von Bankern und Fondsmanagern. Aber das klingt schon logisch, was Hommel als Verbraucherschützer erzählt. An dieser Stelle wollen wir jetzt einfach mal die beliebtesten Kritikpunkte an ETFs aufzählen und ein paar Dinge dazu sagen, beziehungsweise unsere Experten.
Beginnen wir doch mal mit: Investieren mit ETFs bringt maximal die Marktrendite und nicht mehr.
Da muss man ehrlicherweise sagen, das ist vollkommen korrekt. Allerdings haben wir ja schon in der ersten Folge ausführlich darüber gesprochen, dass auch konventionelle Fonds eigentlich nie den Markt schlagen. Eher im Gegenteil. Und das war ja auch tatsächlich die Idee von John Bogle, als er sich das Konzept von ETFs überlegt hat. Natürlich ist es für viele Anleger verlockend, den Markt zu schlagen. Und die Finanzindustrie schafft es auch immer wieder, spannende Stories zu platzieren, mit spezialisierten Fonds zum Beispiel, die immer wieder neues Interesse für solche Stories wecken sollen. Und diese Fonds haben natürlich auch oft höhere Gebühren als ETFs. Henrik Burs von Finanztipp bringt es auf den Punkt.
Durchschnitt klingt immer so langweilig oder so plump, aber wir reden über einen Durchschnitt, über einen Trend, der nach oben zeigt. Wir beobachten über die vergangenen Jahrzehnte in einem weltweiten Aktienkorb wie dem MSCI World wirklich Jahreszuwachsraten von 7, 8, 9%. Das ist ja alles andere als wenig.
Ja, dann mache ich es doch einfach selbst. Also ganz ohne Fondsmanager oder ETF und schlag so den Markt. Ja, so ganz leicht ist es nicht. Diesen Traum können wir euch wohl nehmen. Das klappt nämlich in der Realität so gut wie nie. Ein weiterer sehr großer Kritikpunkt an ETFs ist, nicht alle dürfen passiv investieren. Denn wenn das passiert, droht laut dem Erfinder der Indexfonds, John Bogle, Chaos und Katastrophe. Wenn alle nur noch ETFs halten würden, würde das System kippen. Dann würden alle Aktien nur noch gemeinsam steigen und fallen. Und das im Gleichschritt. Aktive Investoren spielen eine ganz wichtige Rolle bei der Preisfindung, da sie durch ihre Käufe und Verkäufe auf Marktinformationen reagieren und damit auch die Nachfrage steuern. Ohne genügend aktive Investoren könnte der Markt die Fähigkeit verlieren, korrekte Preise für die Wertpapiere zu finden. Wir meckern also immer ein bisschen über Fondsmanager und andere aktive Anleger, aber wenn es sie nicht mehr geben würde, dann hätten die ETF-Anleger ganz schöne Probleme. Wenn alle nur noch einen Index kaufen würden, analysiert keiner mehr Unternehmen und die Kurse spiegeln eben nicht mehr die Geschäftsentwicklung von Firmen wider. Die Kurse würden sich dann nur noch bewegen, weil gekauft oder verkauft wird. Finanztest-Expertin Karin Bauer erklärt es so.
Also wenn alle Anleger nur noch ETF kaufen würden, dann wäre es mit der Preisfindung an der Börse tatsächlich schwierig, weil ja dann alle Aktien immer gleich gehandelt würden und es würde gar nicht mehr unterschieden werden über Aktien, also von Unternehmen mit guten Zukunftsaussichten oder nicht so guten Zukunftsaussichten. Sehr realistisch ist es aber nicht, denn sobald es in die Richtung käme, würden ja gewitzte Investoren sehen, dass sie da jetzt gute Chancen haben, eben diese ja unterbewerteten Aktien zu finden oder die überbewerteten halt zu verkaufen. Das heißt, das würde vorher schon sich wieder drehen.
Nochmal anders gesagt, wenn es nur noch ETFs geben würde, wäre es wieder lohnenswert, Einzelaktien zu kaufen, weil gute Unternehmen dann sehr günstig wären. Außerdem schauen genügend Anleger auch weiterhin auf wirtschaftliche Kennzahlen oder Bewertungen von Unternehmen, um so den Markt zu schlagen. Dazu kommt, dass das Problem laut Bogle erst ab einem Marktanteil der ETFs von über 90% am gesamten Kapitalmarkt droht. Aktuell steckt der Großteil des Geldes am Aktienmarkt noch immer in Einzelaktien. Zum Marktanteil von ETFs gibt es unterschiedliche Zahlen. 2018 lag er laut Bundesbank weltweit bei knapp 14%. Auch wenn er in den letzten Jahren gestiegen sein dürfte, kommt er an die 90% bei weitem nicht ran.
Nächster Kritikpunkt. Aktive Fondsmanager können Verluste im Crash dämpfen, während ein ETF schlicht dem Index nach unten folgt. Auch das ist ganz grundsätzlich nicht falsch. Der relative Vorteil von ETFs gegenüber aktiv gemanagten Fonds in schlechten Phasen ist geringer. Langfristig haben sie aber trotzdem eine bessere Renditeentwicklung.
In der Theorie ist es tatsächlich so, dass aktive Manager die Möglichkeit haben, besser durch einen Crash zu kommen, indem sie rechtzeitig die Aktien verkaufen, bevor es crasht und das Geld erstmal parken. Die Praxis hat aber gezeigt, dass sie es nicht schaffen und dass, wenn sie es gemacht haben, ganz oft das Problem war, dass sie nicht wieder rechtzeitig eingestiegen sind und dass dann die Kurse sich schon wieder erholt haben und leider bei bestimmten Fonds dann das Geld der Anleger immer noch in Cash lag und keine Kursgewinne gebracht hat.
Ansonsten wird bei ETFs auch immer wieder das Herdenverhalten kritisiert. Das geht in eine ähnliche Richtung wie der Kritikpunkt davor. Es heißt nämlich oft, das Risiko an den Kapitalmärkten erhöht sich durch ETFs, weil sie sehr liquide sind, also häufig gehandelt werden. Wenn es starke Schwankungen gibt und die Anleger aus Panik ihre Anteile verkaufen, müssen ETF-Anbieter die Aktien unverzüglich verkaufen, unabhängig vom Preis. ETFs werden daher als Crash-Verstärker kritisiert.
Der Internationale Währungsfonds hat sich damit auch mal beschäftigt und sieht eigentlich keine Anhaltspunkte dafür, dass sich ETFs beim Herdenverhalten von aktiven Fonds unterscheiden. Grundsätzlich gelten ETFs als eines der sichersten Produkte am Finanzmarkt, die es gibt. auch wegen der strikten Regulierung. Trotzdem, schwarze Schafe gibt es überall. Die Verbraucherzentralen warnen zum Beispiel vor Versicherungsvertretern, sogenannten unabhängigen Finanzberatern oder auch Honorarberatern, die immer häufiger ETFs nutzen, um eigentlich teure oder zu riskante Produkte zu verkaufen. Denn ETFs sind nicht immer gleich ETFs.
Dabei gibt es ganz unterschiedliche Maschen. Gebühren an Finanzberater für die Vermittlung einer Rentenversicherung zum Beispiel, bei der die Beiträge in ETFs investiert werden. Oder Indizes, die extra von Versicherungsvermittlern kreiert wurden, aber in Wirklichkeit fragwürdige Anlagestrategien verfolgen. Angebliche ETF-Portfolios von Vermögensverwaltern mit Entgelten von rund 1,5% pro Jahr. Verbraucherschützer Christoph Hommel hat das alles schon erlebt.
Also was in der Beratung sehr oft vorkommt, ist dann, Sie wollen in ETFs investieren? Ja, können wir ihn auch anbieten in einem Versicherungsmantel. Sprich, man schließt dann eine vorgebundene Versicherung an, wo auch durchaus in ETFs das Geld dann investiert wird. Aber die Kosten, bis das Geld erstmal beim ETF ankommt, nämlich durch die hohen Abschlusskosten bei der Versicherung, durch die hohen Verwaltungskosten, die so eine vorgebundene Versicherung jährlich mit sich bringt, wird die Rendite schon so geschmälert. Also ich sag mal so, ich würde jemandem eher empfehlen, einen Vorsparplan auf einen aktiv gemanagten Fonds zu machen, wo ich schon Bauchschmerzen bei hätte, als eine vorgebundene Rentenversicherung mit ETFs abzuschließen. Weil einfach im Versicherungsmantel zu viele Kosten hängen bleiben. Deswegen ist mein Ansatz immer, mach einen Sparplan, investiere direkt in die ETFs, schalte niemanden dazwischen, der noch Geld an dir verdient. Wenn du was versichern musst, dann schließ eine Versicherung ab, aber bitte spar kein Geld bei einer Versicherung.
Okay, also eine Möglichkeit, ETFs auszuschließen, die vielleicht ganz anders funktionieren, als ihr euch eigentlich denkt, einfach niemanden dazwischen schalten. Das Problem ist, dass der Begriff ETF nicht rechtlich geschützt ist und daher frei verwendet werden kann. Was ihr euch aber merken könnt, ein ETF mit extrem hohen Kosten wird nach 10 Jahren nicht die beste Rendite haben.
Ich kann mir zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte in den MSCI World investieren, ich glaube, es gibt ungefähr 20 verschiedene Anbieter, die einen ETF auf den MSCI World anbieten. Ja, bevor ich mir einen raussuche, würde ich mal kurz schauen, okay, schaue ich mir mal 5 ETFs an, schaue mir mal an, was haben die in den letzten 10 Jahren für eine durchschnittliche Rendite gehabt. Weil drin ist überall das Gleiche. In jedem MSCI World ETF sollte eigentlich das Gleiche drin sein. Unterscheiden tun die sich minimal bei den Kosten. Also suche ich mir den raus, der nach 10 Jahren sich am besten entwickelt hat, die beste Performance gehabt hat, weil der hat anscheinend dann auch die geringsten Kosten.
Ein weiteres Kriterium, wie man zum Beispiel sogenannte aktiv gemanagte ETFs ausschließt, ist die Kennzeichnung. Echte ETFs erkennen wir an dem Status als UCITS-Fonds. UCITS-Fonds haben strenge rechtliche Auflagen und werden reguliert. Achtet also auf diese Kennzeichnung.
Zum Abschluss dieser Folge wollen wir nochmal schnell auf ein paar grundlegende Fehler schauen, die ihr unbedingt vermeiden solltet. Das einmal der zu kurzfristige Anlagehorizont. Bewahrt euch also Gelassenheit und sitzt Verlustphasen auch mal aus. Langfristig wird ein breit gestreuter ETF eine positive Rendite erzielen. Verkauft nicht alles sofort, wenn ihr in Rente geht.
Dazu kommt, kauft nur, was ihr auch versteht und was als UCITS-Fonds gekennzeichnet ist. Und versucht nicht, den Markt zu schlagen oder einzelne Aktien herauszupicken. Das geht in der Regel schief, gerade bei Anfängern. Investiert lieber in einen Index, der die Weltwirtschaft abdeckt und vielleicht noch in Schwellenländer. Mehr zu möglichen Anlagestrategien erfahrt ihr in Folge 6.
Ein häufiger Fehler ist auch, zu oft zu handeln, also immer wieder ETFs zu verkaufen und neu zu kaufen. Das geht zulasten der Kosten und auch zulasten der Rendite. Nicht umsonst gibt es das bekannte Anlegersprichwort, hin und her macht Taschen leer. Dann gibt es noch den Punkt Handelszeiten. Um da etwas Kosten zu sparen, solltet ihr am besten nur zu den Haupthandelszeiten kaufen und verkaufen. Also am besten zwischen 9 und 17.30 Uhr.
Denn außerhalb dieser Handelszeiten bekommt ihr zwar auch einen Kurs für euren ETF, der ist aber oft schlechter und der Broker verdient dann mehr an eurem Trade. Wir haben in dieser Folge jetzt viel über Risiko und mögliche Fehler bei der Geldanlage mit ETFs gesprochen. Damit wollen wir euch aber keine Angst machen. Natürlich solltet ihr euch gut überlegen, was ihr mit eurem Geld tut. Habt ihr euch aber dazu entschlossen, ETFs zu kaufen, ist es das Wichtigste, überhaupt erstmal anzufangen. Optimieren oder Änderungen in eurem Depot vornehmen, das könnt ihr immer noch. Das hat Hendrik Burs von Finanztipp gut zusammengefasst.
Das ist auch etwas, was bei Anfängern häufig zu beobachten ist. Die möchten dann auf keinen Fall irgendwelche Fehler machen, was ja auch erstmal im durchaus komplexen Finanzleben keine schlechte Herangehensweise ist. Aber da gibt es dann manchmal trotzdem die Gefahr des Überoptimierens, um dann zu schauen, ist jetzt der ETF B vielleicht noch ein ganz kleines Quäntchen besser als der ETF A, obwohl sie beide demselben Index folgen und eigentlich, wenn man es dann ein bisschen genauer anschaut, quasi kein Blatt Papier zwischen diese beiden ETFs passt. Aber sie sich dann trotzdem mit dem Gedanken die ganze Zeit tragen, ich möchte jetzt auf keinen Fall den falschen dieser beiden ETFs kaufen und dann möglicherweise Monate oder manche sogar Jahre lang damit warten, erstmal loszulegen. Und bestimmte Dinge kann man immer noch korrigieren. Es spricht überhaupt nichts dagegen, wenn man nach ein, zwei Jahren feststellt, ach ja, jetzt ist vielleicht nochmal ein anderer ETF ein bisschen interessanter, dann lässt man den ersten liegen und steigt mit frischem Geld in den zweiten ein. Dagegen ist gar nichts auszusetzen, aber die Sache auf die lange Bank zu schieben, kostet dann unterm Strich doch ziemlich viel Rendite.
Wie ist das bei euch? Könnt ihr die Kritik an ETFs nachvollziehen? Schickt uns eure Anregungen doch gerne per Mail an goldundasche@ard.de. Und falls euch die Folge gefallen hat, abonniert uns gerne und empfehlt uns weiter. Und damit ihr nach diesem Podcast auch wirklich direkt mit dem Investieren anfangen könnt, schauen wir in der nächsten Folge darauf, wie das konkret abläuft. Wie erstelle ich ein Depot und welche Anbieter wähle ich dafür aus?
In dieser Folge ging es auch an einigen Stellen um das Thema Psychologie, vor allem sich nicht von Kursschwankungen beeinflussen zu lassen. Auch in anderen Situationen spielt Psychologie eine wichtige Rolle. Auf die schaut der Podcast von Bayern 2 und SWR 2. Wie wir ticken, nimmt euch lebensnah und wissenschaftlich fundiert mit in die Welt der Psychologie. Konstruktiv und auf den Punkt. Wie kann ich durch Meditation entspannen? Warum ist es gesund, dankbar zu sein? Was zieht uns in die Ferne? Den Link findet ihr in den Shownotes. Den Podcast hört ihr exklusiv in der ARD Audiothek.
Gold und Asche, Projekt ETF, ist eine Produktion der ARD Finanzredaktion. Im Team für die Recherche Andreas Braun, Till Büker und Antonia Mannweiler. Musik von Tim Schwerter und Raphael Kistner. Aufnahme und Schnitt Raphael Kistner. Grafik Katharina Wilting. Regie Johannes Sastenroth. Hosts Antonia Mannweiler und Andreas Braun.